Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem traumhaften Podcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kaschitzer.
Bitte erklär uns schnell, was das also, Intro bedeutet.
Du hast gesagt, ich soll ein Intro liefern, ich liefere ein Intro. Du wolltest von deinem Traum erzählen und dann habe ich das gleich aufgegriffen. Habe ich mir gedacht, vielleicht passt es ja.
Wir haben heute auf jeden Fall einen traumhaften Gast aus der Schweiz. Und zwar wird die Nathalie Schneider zu uns kommen und großartige Geschichten erzählen von ihr. Sie war im Cross Country viele, viele Jahre unterwegs, hat dann in ihrer Bescheidenheit, so hat sie das gar nicht so richtig erwähnt, wie erfolgreich sie eigentlich war. Sie ist dann zum E-Bike gewechselt und dann auf die Ultradistanz. Und das ist wirklich, glaube ich, extrem spannend. Und Flo, du hast jetzt dann gesagt, das war der größte Star, mit dem wir jemals geredet haben.
Zumindest die erfolgreichste Person, wenn man jetzt von den reinen Titeln, die sie gesammelt hat und auf welchem Niveau und wie lang sie auf diesem Niveau unterwegs war. Und ja, ist mir erst nachher so richtig bewusst worden. Zum Glück bin ich während des Calls cool geblieben und habe es mir nicht anmerken lassen.
Ja, wir haben das Gespräch quasi schon im Kasten, und bevor wir es jetzt abspielen, noch ein paar ganz kurze Updates von uns aus unserem aktuellen Leben sozusagen. Falls ihr nicht an den lustigen Dingen vom Flo und von mir interessiert seid, spielt es ein paar Minuten vor, aber ich muss unbedingt was erzählen.
Ja, bitte.
Es geht um einen Traum. Ich bin letztens komplett zerstört in der Früh aufgewacht. Und ich glaube, man merkt, dass jetzt die Saison bald losgeht, die Wettkämpfe kommen näher. Ich bin anscheinend unterbewusst schon im Rennmodus irgendwie drinnen. Und ich bin munter geworden und ich weiß nicht noch ganz genau, was ich geträumt habe. Das war ein Ultra-Radrennen, 1000 Kilometer lang. Es war Halfway Point. Noch 500 Kilometer, ich war in Führung mit einer Stunde Vorsprung. Und die Strecke geht durch Graubad, durch meinen Heimatort. Und lustigerweise war der Checkpoint direkt bei meinem Elternhaus. Das heißt, ich bin quasi unter Anführungszeichen heimgekommen und war natürlich voll im Rennmodus, voll hektisch, wollte schnell kurz Essen, Trinken irgendwie nehmen und mich halt irgendwie fertig machen, gleich weiterfahren mit dem Stempel in der Privatkarte. Und dann sind natürlich liebevoll und fürsorglich die Oma da gewesen und meine Mama, und dann bin ich gefragt, dann, hey, hast genug zum Essen und willst nicht noch was essen und hast eher warme Jacken an und passt eh schön auf und so. Und ich habe gesagt, ja, bitte, eh alles super, ich nehme nur schnell was und fahr gleich weiter. Es ist ein Rennen, ich habe jetzt doch keine Zeit. Und was der wisst, da nicht ist, gell. Wenn man bei der Familie zu Besuch ist, dann dauert das alles länger und dann kriegt man noch die letzten Neuigkeiten erzählt und soll sich noch gemütlich kurz hinsetzen und wir haben jetzt eh gerade keinen Stress und ich bin halt innerlich komplett unrund geworden. Und als ich dann endlich gesagt habe, hey, bitte, ich muss jetzt weiter, ich kann nicht mehr da bleiben, ich verliere so viel Zeit, hat es an der Tür geläutet und dann ist der Landeshauptmann von der Steiermark da gestanden mit der Blaskapelle und dann habe ich eine Ehrung bekommen und ihren der Abzeichen und in mir drinnen hat es schon so gekocht und ich habe gesagt, hey, bitte, lasst es mir endlich fahren, ich habe keine Zeit, ich will nicht. Ich kann nicht, ich muss weiter. Dann habe ich am GPS-Tracker geschaut, der Zweitplatzierte war nochmal 5 Minuten hinter mir. Und dann wollte ich eigentlich weiterfahren, gehe nach draußen zu meinem Radl, ist mein Radl weg. Hat der Landeshauptmann mein Rad zusammengeführt mit dem Auto, während die Blaskapelle gespielt hat. Und es ist nur mehr der Carbon-Schrotthaufen da gelegen. Und ich war halt völlig zerstört, verzweifelt, frustriert. Dann kommt der Zweitplatzierte, auch zum Checkpoint, hat mich quasi eingeholt, holt seinen Stempel, fährt weiter. Und weißt, wer der Zweitplatzierte war, der mich dann eingeholt hat und gewonnen hat?
Der Landeshauptmann.
Der Carlos Alcaraz.
Okay,
ja. Der Tennisspieler. Und ja, was sagt uns das? Ich weiß es nicht. Hat keinen tieferen Sinn.
Gegen den kann man schon mal verlieren.
Gegen einen Alcaraz kann man schon mal verlieren. Ich bin dann wirklich, wie in der Früh munter geworden bin, du kennst meine Morgenroutine, Teletext-App, sofort geschaut. Und es war tatsächlich die Nacht, wo der Carlos Alcaraz den Yannick Sinner geschlagen hat in Indian Wells. Den ersten Satz hat er verloren, das habe ich noch gesehen. Yannick Sinner hat ausgeholt wie der sichere Sieger. Und dann hat, während ich geträumt habe, der Carlos den Yannick Sinner besiegt. Und ja, so weit bin ich schon im Rennmodus drinnen.
Ja, du bist da offensichtlich so weit im Trainingsmodus, dass auf Instagram gar nichts mehr passiert. Du kommst nicht hinterher mit dem Posten, weil du nur am Trainieren bist.
Ja, ja, ich bin fleißig am Trainieren. Ich bin jetzt auch die Sitzfleisch-Challenge abgefahren. Das haben wir voriges Jahr schon gemacht. Da bin ich mit der Sandra, die das organisiert, immer gut in Kontakt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber das ist ja eine Aktion, wo jeder mitmachen kann. Oder besser gesagt, eben eine Challenge. Und wir haben jetzt da eine kürzere Strecke quasi ins Programm aufgenommen. Das ist das Sitzfleisch Challenge Coffee Ride. Start und Ziel in Graz. Beim besten Café, das es in Graz gibt, beim Coffee Ride am Franziskanerplatz. Und dann ist bis Graz Ende quasi eine kleine neutralisierte Zone im Radlweg. Und dann geht's 105 Kilometer circa über den Schöckl mit 1700 Höhenmeter dahin. Und dann kommt man wieder nach Graz zurück. Und da kann man dann die Zeit eben messen und schauen, ob man schneller ist als ich. Und ich denke, das kann man sein. Ich bin aber schon ordentlich gefahren. Also leicht wird's nicht. Flo, du musst dich, glaube ich, ziemlich bemühen, wenn du mitmachst.
Ja, schauen wir mal, ob ich überhaupt antritt.
Ja, aber es ist wirklich eine Einladung an alle, die uns zuhören. Es gibt vom letzten Jahr noch die große Challenge durch die Oststeiermark. Das waren 216 Kilometer. Da bin ich auch Zeit gefahren, 7 Stunden 18, der ist unterboten worden. Und jeder, der da mitmacht, kriegt im Gasthof Schrenk einen Sitzfleischsalat. Der ist extra für das entworfen worden. Wer jetzt die kürzere Strecke, den Coffee Ride, mitmacht, kriegt einen Kaffee dazu. Und wer beides kombiniert und beides in Anfahrt, das wird dann eine richtig lange Strecke mit über 300, der kriegt dann sogar ein 4-Gänge-Menü im Gasthof Schrenk. Und wie man sich da anmelden kann, wohin gespendet wird, ist die Teilnahmegebühr und ab wann es losgeht, nämlich ab 1. Mai wird dann die Wertung eröffnet. Das erfahrt sie auf challenge.sitzfleisch.net. Und das war jetzt keine Werbung, sondern echt eine Herzensangelegenheit.
Ja, und jetzt sind wir schon komplett weg von unserem Ursprungsthema und von unserem Gast. Also wieder harte Bremse rein, zu genug Traumdeutung, zurück in die Realität, in die Schweiz. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Internetleitung herzustellen. Es war auch eine Challenge, aber mit Lukas war so nett und hat seinen Laptop zur Verfügung gestellt, haben wir es dann tatsächlich geschafft. Und jetzt viel Spaß mit einem echt coolen Gespräch mit einer sehr sympathischen und der erfolgreichsten Sportlerin, die wir jemals da bei uns zu Gast gehabt haben. Ich kann es immer noch nicht fassen.
Also wir schalten jetzt in die Schweiz und begrüßen Nathalie Schneider recht herzlich. Hallo und schön, dass du die Zeit nimmst für uns.
Hallo Christoph, ich freue mich auch, wahnsinnig sogar.
Ja, wir freuen uns auch, danke vielmals, auch danke fürs Warten. Über die technischen Probleme breiten wir den Mantel des Schweigens.
Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, unter Anführungszeichen, wie der Kontakt zustande gekommen ist?
Ja, natürlich. Ich habe da eines Tages eine Sprachnachricht erhalten mit Bild von einem gemeinsamen Bekannten, Pierre Bischoff. Und ich habe da gesehen auf meinem Telefon so, Pierre, schick mich eine Nachricht. Was geht denn da? Und war dann freudig überrascht, weil er uns in Kontakt gesetzt hat.
Und ich denke mir, wir sollten uns das vielleicht nochmal anhören gemeinsam. Und ich habe die Nachricht vom Pierre nochmal rausgesucht und möchte dir die jetzt noch einmal vorspielen.
Hallo Christoph, hallo Nathalie. Ja, warum mache ich diese Videobotschaft? Ganz einfach, der Straps hat ja einen Podcast und erzählt immer, er möchte halt Frauen haben, die viel erlebt haben und auch viel zu erzählen haben auf radtechnischen Ebenen. Und während ich hier in Gran Canaria einen Berg gerade hochfuhr, fiel mir einfach ein, es gibt keine für mich vollkommenere Radfahrerin wie dich, liebe Nathalie. Du hast früher CC-Rennen gefahren, hast Gravel-Rennen gefahren, bist Rennradrennen gefahren, bist amtierende E-Bike-Weltmeisterin, hast letztes Jahr das Brighton Midnight in Norwegen gefahren. Ich weiß nicht, ob du es auch gewonnen hast, das habe ich nicht mehr im Kopf. Und ganz ehrlich, da können Straps und ich nur einpacken davon, von so einer Masse an unterschiedlichen Performance sind wir, glaube ich, weit weg. Und ich würde mich freuen, Nathalie, wenn ihr die Chance nutzt und Straps, wenn du auch die Chance nutzt, wenn ihr zwei miteinander in Kontakt tretet und dementsprechend eine super coole Folge macht in eurem Podcast, lieber Straps. Nathalie, dir alles Gute. Mach weiter so. Ich verfolge es immer mit wirklich enormer Begeisterung und vor allem, wenn mir Peter davon erzählt, wo ich immer sage, hey, ja, die Frau, einfach klasse. Und ja, Straps, du bist eine andere Liga am Ultraradfahren, da braucht man nicht drüber reden. Und hey, bleibt gesund.
Hier ein kurzer Ausschnitt.
Ich bin gleich irgendwo da am höchsten Berg auf Gran Canaria. Keine Sorge, ich habe nicht vor, wiederzukommen. Denn als bald werdender Familienvater Ende Februar weiß ich nicht, wie viel Zeit ich fürs Ultraradfahren investieren werde, das ich möchte. Alles Liebe, bis bald.
Jetzt hat uns der Pierre schon einiges an Vorstellungsworten abgenommen. Das heißt, was er über dich gesagt hat, können wir nur unterstreichen. Du hast wahnsinnig vieles schon erreicht, bist viele, viele Jahre im Radsport dabei, warst früher im Cross-Country unterwegs, hast ganz, ganz große Erfolge erreicht und bist auch in deinem Beruf bei der Firma Antritt.ch und ihr organisiert gemeinsam mit deinen Kollegen zum Beispiel das Cycle Week Festival in Zürich und die UCI Rad- und Paracycling-WM in Zürich 2024. Das heißt, du bist in allen Facetten nicht nur aktiv, sondern auch beruflich im Radsport verankert und dein Motto lautet, Radfahren macht glücklich.
Das stimmt. Ich glaube wirklich daran, dass Radfahren glücklich macht und dass wenn mehr Menschen Fahrrad fahren würden, die Welt ein besserer Ort wäre und an Lebensqualität wirklich sehr viel dazu gewinnen würde.
Ja, das kann ich unterstreichen. Das klingt sehr gutes, nachahmenswertes Motto. Der Pierre hat dir jetzt ordentlich Rosen gestreut und ich bin schon ganz gespannt auf das, was du zu erzählen hast. Also du bist jetzt, ich würde fast sagen, eine klassische Radlaufbahn mit Junioren bis zur Elite sogar, alle Kategorien durchlaufen. Das im Cross-Country in der Schweiz und für die, die es nicht wissen, die Schweiz eine absolute Weltmacht im Cross-Country, also sich dadurch alle Kader durchzusetzen, das bedeutet dann schon, dass man wirklich auf Top-Niveau unterwegs ist. Aber vielleicht erzählst du uns ganz am Anfang ganz kurz von deinen Anfängen, wie bist du überhaupt zum Radfahren und dann zum Radsport gekommen?
Also ich bin eigentlich ein Zufallsprodukt in diesem Sport. Ich würde sagen, ich war ein sportlich untalentiertes Kind. Ich habe weder ein Ballgefühl, noch kann ich irgendwelche Sachen, die man als Kind so im Schulsport oder so macht. Und ich glaube, ich war 10 Jahre alt, da mussten wir zum ersten Mal 1 Kilometer rennen. Und dann habe ich gesehen, ich kann doch was. Und das ist Ausdauer. Da habe ich irgendwie ein Talent oder, keine Ahnung, vielleicht einfach einen sturen Kopf oder Leidensbereitschaft. Und das ist ja nicht unbedingt etwas, wo man als Kind so viel macht, sich irgendwie also im Ausdauerbereich betätigen. Und ich bin dann eher zufällig an einem Inlineskate-Rennen mitgefahren und war da ziemlich gut. Da habe ich gedacht, Inlineskaten, das ist jetzt mein neuer Sport. Dummerweise gab es aber nirgends in der Region einen Club. Und ich habe dann in einem Geschäft danach gefragt, und die hatten Inlines und Fahrräder. Und dann haben sie gesagt, Inline-Club haben wir keinen, aber wir haben einen Mountainbike-Club. Und so bin ich Mountainbikerin geworden. Ich hatte dann eher zufällig, hat sich meine Mama ein Mountainbike gekauft. Nicht, weil sie wirklich Mountainbiken wollte, sondern weil sie gesagt hat, sie kriegt Migräne von den Schlägen beim Fahrradfahren, deshalb braucht sie Federung. Und dieses Mountainbike habe ich dann genommen, bin immer mittwochs und samstags mit den Jungs im Club trainieren gegangen. Ich war das einzige Mädchen damals. Und dann ein Jahr später haben sie mich dann auch zum ersten Rennen mitgenommen. Das war zwar keine Liebe auf den ersten Blick, also Fahrrad im Rennsport, aber Fahrradfahren oder Mountainbiken ganz allgemein, das schon, weil ich fand einfach diese Kombination von körperlicher Anstrengung, Nervenkitzel, Adrenalin und vor allem auch das Entdecken von Wald und Wiesen und neuen Punkten, das hat mich irgendwie begeistert.
Du bist ungefähr in unserem Alter, also genau zwischen Straps und mir. Wie war das damals, als du begonnen hast? Da war Mountainbiken vergleichsweise neu und zumindest in Österreich war es so, dass man auf den Bergen mit einem Mountainbike nicht so gern gesehen wurde, zumindest nicht so wie jetzt. Und du sagst entdecken, warst du da in den Schweizer Bergen auf Wanderwegen unterwegs und hast da viel Schimpfe abgeholt oder war das in der Schweiz ein bisschen anders?
Also ich komme nicht aus den Alpen, ich komme aus dem Jura, da ist halt ein bisschen weniger touristisch begangen, von dem her ein bisschen weniger Verkehr auf den Wanderwegen und so in meinen ersten Jahren 1999, 2000, vielleicht habe ich noch einen Geschlechtervorteil, da haben wir eigentlich am Wochenende, wenn ich mit dem Mountainbike Single Trails gefahren bin, haben mir die Menschen eigentlich eher, die haben mich beklatscht und nicht beschimpft. Also irgendwie bin ich da eher auf Wohlwollen gestoßen, hier in der Region, wo die, glaube ich, gedacht haben, was macht denn dieses Mädchen da für komische Sachen.
Du hast gesagt, keine Liebe auf den ersten Blick mit den Rennern, aber du bist dann doch durch alle Kategorien durch, immer sehr erfolgreich. Wie ist die Liebe entstanden?
Und ja, sehr erfolgreich, Flo, möchte ich nur ergänzen. Im Alter von 17 bist du Weltmeisterin geworden bei den Juniorinnen. Also das war schon, ist dadurch die Liebe entstanden, durch den Erfolg oder war sie schon vorher da?
Ja, also wie gesagt, die Liebe zum Fahrradfahren und Mountainbike ganz allgemein, die entstand ziemlich schnell. Aber ich habe mich dann, also bei den ersten Rennen, da gab es halt so Mädchen in meinem Alter, die hatten schon Top-Material, also von Kopf bis Fuß waren die halt da durchgestylt und ich hatte einfach keine Ahnung und ich mochte einfach dieses Gefühl nicht, von da auf dem Rennplatz zu sein und mich so ein bisschen, ja, auf eine Art unwissend und vielleicht auch ein bisschen minderwertig fühlen. Ich mag schon, wenn ich irgendwas mache, dass ich das auch richtig mache. Und mir wurde da halt wirklich vor Augen geführt, dass ich halt Anfängerin bin. Und ich bin dann aber schon im zweiten Jahr zum ersten Mal aufs Podium gefahren und da hat es mich dann so richtig gepackt. Da war ich, glaube mit 14, also ja, 14 Jahre alt. In dem Jahr war ich zweimal auf dem Podium, das war noch, ich glaube, U15 Nachwuchskategorie und da hat es mich schon so richtig gepackt. Ich war dann auch mit 16 schon in der Junioren-Nationalmannschaft und da haben sie mir ziemlich schnell gesagt, ich hätte einen guten Motor, aber noch nicht so gut ausgeprägte fahrtechnische Fähigkeiten. Und ich habe dann halt an meinen Defiziten, also auch gearbeitet und habe da auch große Fortschritte gemacht. Und dann, ja, 2004, dieser Juniorinnen-Weltmeistertitel, der war schon nicht ganz erwartet. Da war es aber so, das Rennen war wirklich viel zu lang für ein Juniorinnen-Rennen. Ich glaube, Siegerzeit ungefähr 1:45. Heutzutage fahren die Juniorinnen eine knappe Stunde. Und dieses viel zu lange Rennen, das ist mir einfach extrem, das haben wir in die Karten gespielt. Also ich habe dann eigentlich in der letzten Runde noch das Rennen an mich gerissen. Und dann logischerweise, also kann man schon sagen, durch den Erfolg ist nicht die Liebe zum Fahrradfahren entstanden, aber schon auch die Liebe zum Rennenfahren.
Ja, du sprichst es an, also Anfang der 2000er, da waren wir irgendwie noch nicht so weit. Das war die Zeit, da bin ich aber Mountainbike-Rennen gefahren und das war einfach so, die Kinderrennen waren einfach ein bisschen kürzere Erwachsenenrennen, ohne wirklich auf die körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen Rücksicht zu nehmen. Das ist inzwischen deutlich besser und tut dem Sport auch viel besser. Also junge Talente haben es viel leichter hochzukommen. Du bist dann im Nationalkader und hast du es dann geschafft, dass wahrscheinlich ein frühes Karriere-Highlight, vielleicht sogar das Karriere-Highlight, du warst 2008 bei den Olympischen Spielen dabei.
War ich dabei, auch das war eher überraschend. Das war mein letztes Jahr als U23-Fahrerin und ich hatte in diesem Jahr das Glück, dass ich für ein italienisches Team an den Start gehen durfte und da hatte ich einfach an den Rennen gute Unterstützung und auch ein Teamchef, der es verstanden hat, mich halt so richtig ein bisschen mit der Peitsche anzutreiben. Also mir hat der Teamwechsel da wirklich gut getan. Ich war, glaube ich, Top 10 in jedem Elite-Weltcup in diesem Jahr. Damals war der Sport auch noch ein bisschen anders, muss man aber sagen. Die Rennen waren sehr oft so um 2 Stunden Siegerzeit. Heute ist die Siegerzeit meistens 1:20 bis maximum 1:30. Also in meinen Blütezeiten waren die Rennen noch länger. Auch das haben wir eher ein bisschen, war gut für mich. Und klar, Olympische Spiele, das das war schon, also das Rennen habe ich ein bisschen verkackt, so ganz ehrlich gesagt, aber das ganze Leben ist, das war schon sehr intensiv.
Kannst du vielleicht für alle, die Cross-Country nicht so wirklich gut kennen oder das vielleicht mit Mountainbike oder mit Marathon irgendwie verwechseln oder vermischen, so kurz die Charakteristik eines Cross-Country-Rennens nochmal ein bisschen erklären, weil das ist ja, soweit ich weiß, und ich weiß nicht viel über den Sport, auf einem Rundkurs mit Anstiegen, aber jetzt nicht mit tausenden Höhenmetern am Stück. Und ja genau, bitte sag du uns das, wie das tatsächlich abläuft.
Ja, also Cross Country ist die olympische Mountainbike-Disziplin. Es ist Massenstart und wie du schon richtig gesagt hast, fährt man da mehrere Runden. Heute sind die Runden so circa 4 Kilometer lang. Die Steigungen, die sind so zwischen 100, 150 bis maximum 200 Höhenmeter, aber eher so um 100 Höhenmeter und da gibt's mehrere davon pro Runden. Also das heißt, man startet Massenstart, volle Kanne, so schnell man kann. Nach ungefähr 15 Sekunden ist man schon total übersäuert und hat das Gefühl, man fällt ohnmächtig vom Fahrrad und dann schmerzt es einfach die 90 Minuten durch, die das Rennen auch dauert. Also man braucht die Fähigkeit, um wirklich sich eigentlich ans Limit pushen und darüber raus und sich in den kurzen, technisch sehr, sehr anspruchsvollen Abfahrten, also fahrtechnisch anspruchsvollen Abfahrten, sich sehr schnell zu erholen, damit man wieder volle Kanne in den nächsten Hügel reinsprinten kann. Also es ist eine Ausdauersportart, weil das Rennen dauert so um die 90 Minuten. Aber man ist eigentlich permanent im dunkelroten Bereich unterwegs und muss eigentlich da auch noch die Fähigkeit oder die Motivation haben, dem Gegner noch ein bisschen mehr weh zu tun.
Du hast die technischen Abfahrten angesprochen. Also vielleicht kannst du da jetzt über deine sehr lange Karriere sagen, wie sehr sich das verändert hat. Also Beginn der 2000er, da waren die Abfahrten nicht so technisch wie jetzt. Also Abfahrten, die man jetzt sieht, die werden wahrscheinlich vor 10 Jahren im Downhill gefahren werden. Es hat sich schon enorm weiterentwickelt.
Cross Country hat sich extrem weiterentwickelt. Erstens, also eben die Rennen wurden kürzer, die Runden wurden kürzer, das vor allem, damit es halt ein viel telegenerer Sport wird und gute Fernsehübertragung heißt meistens mehr Sponsoren oder bessere halt Übertragungen, das macht den Sport bekannter. Und dann möchten die Zuschauer, egal ob zu Hause vor dem Fernsehen oder vor Ort, die möchten Action sehen und deshalb gibt es da halt auch große Hindernisse. Also es gibt Sprünge, es gibt Rock Gardens, es gibt heute sehr viele gebaute Strecken mit Anliegerkurven und so. Deshalb wurden die Strecken auch viel wettersicherer, weil da sehr viel gebaut wird. Grundsätzlich haben sich aber natürlich auch die Mountainbikes extrem weiterentwickelt. Also in meinen Anfängen, da war 26 Zoll Laufräder, mega schmale Lenker, noch keine Scheibenbremsen, hohe Sattelstützen, ein Dreifach-Kettenblatt, das bei jeder Stufe ansteht. Heute haben wir absenkbare Sattelstützen, 29 Zoll, vollgefedert, breitere Reifen, breitere Felgen, 120 mm Federung vorne und hinten, ein Kettenblatt vorne, also da gibt's höhere Tretlager, also eigentlich die Aufzählung nimmt kein Ende, wie sich die Mountainbikes weiterentwickelt haben. Und durch das bessere Material sind halt eigentlich bei gleichgebliebenen fahrtechnischen Fähigkeiten plötzlich ist mehr möglich. Und dann logischerweise über die Jahre kommen auch jüngere Fahrerinnen und Fahrer dazu, die das einfach noch viel früher alles lernen. Also springen, das ist etwas, das fällt mir noch immer wahnsinnig schwer. Ich habe meine Laufräder am liebsten am Boden. Aber die, wo da 10 Jahre nach mir in den Vorkommen, das ist ein ganz, ganz anderes Kino.
Würdest du sagen, dass wir zum Beispiel so technische Aspekte, gerade Downhill oder Sprünge, wie du gesagt hast, am besten lernen in sehr jungen Jahren?
100%, ja.
Weil die Ausdauer, die Fitness kommt ja wirklich oft, oder die wird im Laufe des Lebens immer besser. Also da kann man mit 30 plus immer noch große Fortschritte machen. Aber bei der Technik, glaube ich, allein schon die Angst vor dem Sturz oder die Vorsicht, die wir vielleicht irgendwie genetischer in uns irgendwie entwickeln im Laufe des Lebens, denke ich, ist dann schon hinderlich, wenn man das erst später beginnt, so richtig zu lernen.
Ja, ich denke, man kann auch später noch ein gutes Niveau erreichen, aber so wirklich Weltspitze wird man wahrscheinlich nicht mehr, wenn man erst mit 20 mit Fahrradfahren anfängt. Und wie du schon gesagt hast, einfach so, die ganze Angst und so diese Feinmotorik, die lernt man einfach als Kind am besten.
Werbung.
Du hast ja vorher von deinem Traum erzählt. Wir sind alle noch ganz begeistert. Aber wenn man träumt, beziehungsweise sich an seinen Traum erinnern kann, das ist sicher ein Zeichen dafür, dass man gut geschlafen hat.
Ich bin letzte Zeit immer hervorragend geschlafen. Wenn ich nicht gerade von Albträumen vom Radrennen geplagt bin, aber grundsätzlich bin ich jetzt körperlich immer super gut erholt, weil ich das Podcover von 8Sleep nutze.
Was ist ein Podcover?
Du musst dir das so vorstellen, das wird über die Matratze gezogen, ist sowas wie ein Überzug, der wird temperiert, da fließt Wasser durch und es regelt die Temperatur. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor, damit der Schlaf verbessert wird, dass man zum Beispiel im Winter, wenn man ins Bett geht, dass die Temperatur ein bisschen wärmer ist, dass man sich wohlfühlt, dass man besser einschlafen kann. Und dann ist wissenschaftlich erwiesen, dass in gewissen Schlafzyklen eine niedrige Temperatur vorteilhaft ist. Und wenn man dann aufwacht, wieder etwas wärmer. Da werden quasi die Tiefschlafphasen unterstützt und damit kann man eben wirklich sehr, sehr gut regenerieren.
Und das kann man auch messen? Oder behauptest du das jetzt einfach?
Nein, das kann man auch messen, weil 8Sleep kommt auch mit einer App. Du kannst quasi das Gerät mit deiner App verbinden. Dort stellst du ein, wann du zu Bett gehst, wann du aufgeweckt werden möchtest vom Wecker, das ist dann sozusagen zur richtigen Zeit, wird dann so eine Vibration angemacht, da wirst du ganz sanft geweckt, wenn du in der richtigen Schlafphase bist. Und grundsätzlich ist so, dass die Temperatur automatisch geregelt wird. Das System erkennt deinen Herzschlag, deine Herzratenvariabilität. Du kannst dann auch quasi sehen, wie viel Zeit du in der Tiefschlafphase, in der REM-Phase verbracht hast. Und je nachdem wird es dann eben wärmer oder kälter geregelt. Du merkst davon gar nichts, du wirst einfach munter und bist einfach fit. Und du siehst dann im Nachhinein deine Statistik, kannst eben auf Autopilot regeln, kannst fixe Schlaf- oder Aufwachzeiten einstellen. Und ich muss wirklich sagen, sehr empfehlenswert. Natürlich gibt es auch für Paare, also wenn man sich ein Doppelbett teilt, kann dann jeder für seine Hälfte das für sich einstellen und auswerten.
Okay, wenn jetzt deine Infos nicht genug sind, wo kriege ich mehr Infos dazu?
Ich bin ein Anwender und kein Wissenschaftler, aber wer es wirklich genau wissen möchte, kann sich sehr viele Infos noch holen und zwar auf 8sleep.com/sitzfleisch. Auf dieser Webseite findet ihr Links zu Studien, wie das ganze System funktioniert und wer bestellen möchte, kriegt dort 200€ Rabatt und einen kostenlosen Versand, der insofern sehr nützlich ist, weil das Gerät durchaus eine gewisse Größe hat.
Werbung Ende.
Noch eine Frage zur technischen Entwicklung. Ich bin in dem Bereich absolut nicht gut informiert, aber ich wundere mich immer, warum jetzt vorne einfach Kettenblätter gefahren werden. Also ich kenne es vom Zeitfahren, da ist es so, da fährst du mit 45 km/h, du brauchst das kleine Kettenblatt eigentlich nicht. Aber im Cross-Country ist es so, dass ich trotzdem schnell genug fahren kann in Flachstücken und leicht genug in steilen Anstiegen. Und was sind die Vorteile von einem Einfachkettenblatt? Geht es da darum, dass man die Kette nicht verliert oder ist es ein Gewichtsvorteil? Was spricht zum Beispiel gegen ein Zweifachkettenblatt vorne?
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Aspekte. Einerseits kannst du mit einem Einfachkettenblatt auch eine Kettenführung fahren. Das heißt eben, du verlierst die Kette nicht. Dann würde ich meinen, die Gänge, also die sind, da kriegt man locker das, also die genug leichte Gänge hin und auch genug schwere. Also ich fahre jetzt zum Beispiel an meinem Mountainbiker meistens ein 30er Kettenblatt oder ein 32er maximal. Also wirklich harte Gänge braucht es da für Cross Country nicht, weil die längste Gerade ist die Start-Ziel-Gerade von vielleicht, keine Ahnung, 250 Metern. Also viel längere Geraden gibt es da gar nicht. Wenn man natürlich auch am Marathon fährt mit viel längeren Distanzen, dann ist das vielleicht etwas anderes. Und dann hat man halt mit dem Einfachkettenblatt auch viel mehr Bodenfreiheit. Man schlägt, also früher mit einem Dreifach vorne, da habe ich eigentlich bei jeder größeren Stufe, bergauf wie bergunter, das Kettenblatt irgendwie an einem Stein oder Baum oder irgendwas angeschlagen und dann ein paar Zähne liegen lassen. Das passiert jetzt heute eigentlich kaum mehr.
Wie lang hast du dann deine Mountainbike-Karriere wirklich professionell auf diesem Level weitergeführt?
Profi, das ist immer so ein bisschen Definitionsfrage. Meine besten Jahre als Cross-Country-Fahrerin hatte ich tatsächlich während dem Studium, wo ich nicht quasi, also schon hauptberuflich gemacht habe, aber halt noch studiert habe. Und wenn man das dazu zählt, dann waren es 8 Jahre. Ja, das klingt schon ziemlich lang eigentlich. 8 Jahre.
Wir haben ja vorher schon gehört, dass du extrem vielseitig bist und immer wieder gerne neue Dinge und neue Disziplinen ausprobierst. Und du hast dann aufs E-Mountainbike gewechselt oder aufs E-Cross-Country, sprich auf ein Elektrobike. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch da noch kaum Infos im Vorfeld und du schmunzelst schon so, weil du bist wahrscheinlich eh dessen bewusst, dass das für viele ein bisschen was Exotisches ist. Für mich ist ein E-Bike aktuell eher was für den Alltag, am Weg zur Arbeit oder ja, wenn man halt in der Freizeit unterwegs ist und vielleicht körperlich nicht ganz so fit ist oder dass man gemeinsam fahren kann mit unterschiedlichen Leistungsklassen, aber E-Mountainbike und E-Cross-Country als Wettbewerbssport war für mich neu und dann habe ich dem Flo eine Nachricht geschickt und gesagt, hey, könnten wir oder wollen wir mit der Nathalie aufnehmen? Sie hat ein ganz spannendes Thema, das wir noch nie besprochen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, Flo, ich habe keine Ahnung vom E-Bike. Und der Flo sagt nur, Tom Pidcock war E-Mountainbike-Weltmeister.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. 2020 war Tom Pidcock der zweite E-Mountainbike-Weltmeister der Geschichte.
Viel mehr als das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, ich habe das Rennen im Fernsehen geschaut, weil Radfahren macht glücklich und Radfahren schauen im Fernsehen macht auch glücklich. Aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen das Regulativ ums E-Mountainbike-Rennen erklären. Also wie viel Watt hat man zur Verfügung? Kann man den unendlich benutzen? Wie viel Akkuleistung hat man? Wie oft darf man den E-Motor einschalten? Ist der irgendwie abgeregelt? Vielleicht kannst du uns da ganz kurz einen Überblick geben.
Ja, diese E-Bike-Disziplin, die ich fahre, die heißt auch E-Cross-Country. Also ist eigentlich vom Rennformat identisch zu dem, wo ich vorher ohne Motor gemacht habe. Ich bin zum E-Bike-Racing eigentlich sehr zufällig gekommen. Ich habe eine Medienmitteilung gelesen von der UCI, also dem Fahrradweltverband, wo sie anlässlich von der Straßen-WM in Innsbruck 2018 ging die Medienmitteilung raus und da stand drin, nächstes Jahr gibt es eine E-Bike-Weltmeisterschaft. Und dann habe ich mal gedacht, UCI, Verbände, die machen ja oft lustige Sachen, was macht ihr da wieder? Und fand das eigentlich ein bisschen dumm. Und dann habe ich mir das aber nochmals überlegt und gedacht, ja, ist auch ein bisschen dumm von mir, das so zu verurteilen, ohne dass ich es eigentlich weiß, wie das ist oder um was es geht. Und dann bin ich quasi in, ja, im Frühjahr 2019 bin ich dann an ein erstes Rennen gereist im Süden Frankreichs und habe gedacht, ich probiere das mal aus. Und das gab's halt vorher einfach noch nicht. Ich konnte also auch niemanden fragen, wie das geht. Ich bin da einfach mal aufgetaucht mit einem großen Erfahrungsrucksack für meine Cross-Country-Karriere und habe dann ziemlich schnell gemerkt, das ist einfach ein anderer Sport. Ich fühle mich wieder wie eine Juniorin und muss mir da halt sehr viel Wissen aneignen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dass ich halt nach so vielen Jahren Rennsport irgendwo hingehen kann und mich und einfach keinen blanken Schimmer habe, wie man das jetzt macht. Und diese E-Bikes, die wir fahren im Rennen, das ist, sind eigentlich identisch zu den E-Mountainbikes, die man auch im Laden kaufen kann. Also das sind 250 Watt Motoren. 250, das ist die Dauer-Nennleistung. Das ist vergleichbar mit der FDP von einem Sportler. Das ist die Leistung, die das Fahrrad abgibt über eine Stunde. Und die Maximalwatt, die das Fahrrad gibt, das ist 600 Watt. Und dann geht eigentlich jedes Fahrrad vor dem Rennen quasi in die Dopingkontrolle. Da wird einiges getestet, unter anderem auch der Maximalspeed, bis wo das Fahrrad unterstützt, weil halt in einem Flachstück ist es schon einen großen Unterschied und unterstützt jetzt das Fahrrad bis 25 oder bis 30. Und diese Geschwindigkeit, die ist eigentlich, also technisch ist es abhängig vom Radumfang des Hinterrades, wo im System hinterlegt ist. Deshalb wird immer der Radumfang gewechselt. Der ist natürlich abhängig vom Reifen und auch vom Luftdruck. Und deshalb ist eigentlich nach diesem Bike-Check vor dem Rennen darf man am Hinterrad dann auch den Reifen nicht mehr wechseln. Wurde mir zum Beispiel bei der WM in Leogang, wo Tom Pidcock gewonnen hat, zum Verhängnis. Da hat es mit dem Rennen aufgehört zu regnen und ich habe dann eigentlich Gold durch eine schlechte Reifenwahl da liegen gelassen. Und solche Sachen gehören halt in dem Sport noch ein bisschen mehr dazu, als Materialwahl jetzt in anderen Radsportdisziplinen. Und dann, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass E-Bike-Rennen genau da Sinn machen, wo die Anstiege so schwierig sind, dass man sie ohne Motor nicht fahren kann. Also bei einem E-Cross-Country-Rennen sind eigentlich die Abfahrten ungefähr so, wie bei einem Cross-Country-Rennen bei einem E-Bike-Rennen so die Aufstiege, weil, wie sonst im Cross-Country die Abfahrten sind. Und wenn da halt der beste Fahrer der Welt ohne Motor nicht draufkommt, dann macht die E-Bike-Rennen für mich Sinn. Wenn die Strecken viel zu einfach sind am Berg, dann ist die E-Bike-Rennen eigentlich sinnbefreit, weil diese maximalen 600 Watt, die einem das Fahrrad gibt und die 250 Watt halt über eine längere Distanz. Das heißt dann quasi eigentlich, dass halt leichte Fahrer extrem bevorteilt sind. Es ist mathematisch ja super easy zu erklären. Die Watt verteilt auf Systemgewicht, bestimmt, wie schnell man bergauf kommt. Ich bin jetzt persönlich eher eine schwerere Fahrerin und ich hätte eigentlich, eben wenn die Strecken zu leicht sind, dann habe ich auf dem Bike auch gar keine Chance.
Theoretisch wäre ja Watt pro Kilo vielleicht eine faire Einteilung, aber die Motoren haben immer gleich viel Watt, oder egal wie viel Kilo der Athlet oder die Athletin hat.
Das ist korrekt und das wird eben deshalb ist es auch wichtig, es ist halt nicht ein Rennradsport, es ist ein Mountainbikesport und der bessere Fahrer ist nicht immer, also der wird ja nicht nur definiert darüber, wer bringt jetzt mehr Watt pro Kilo auf die Pedale, sondern wer ist der komplettere Athlet, Athletin auf der Strecke. Und die Charakteristik von E-Mountainbike-Rennen sind halt technisch schwierige Aufstiege. Und da macht eigentlich schlussendlich dann schon der Fahrer oder die Fahrerin auch den Unterschied und nicht nur die Kraft, die man auf die Pedale bringt. Da das Fahrrad halt auch extrem schwer ist, muss man auch im Oberkörper ein bisschen Muckis mitbringen, um das Rad überhaupt in den Abfahrten auch steuern zu können. Und dann braucht es also natürlich auch das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Jeder Motor hat eine effiziente Trittfrequenz. Ich habe mir dann auch jetzt eigentlich antrainiert, dass ich ja meine Rennradintervalle meistens mit einer Trittfrequenz fahre, wo halt ideal sind für mein E-Bike. Und dann gibt es Softwareabstimmungen. Also wenn es zum Beispiel im nassen Gelände, fahre ich die Software ein bisschen weniger aggressiv als jetzt bei trockenen Bedingungen. Und da muss man halt wie, ja, da auch ein großes Verständnis mitbringen für die Technik, die dahinter steckt.
Und scheinbar muss man auch sehr viel Spaß daran haben, oder? An der technischen Abstimmung und an der Software, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Formel 1. Da geht es auch immer darum, so die Feinabstimmung bei jedem Kurs, bei jedem Wetter werden irgendwie ein paar Details verändert. Und wenn man irgendwie nur gern Rad fährt und von der Technik im Prinzip nichts wissen will, ist das wahrscheinlich, wird man da nicht wirklich glücklich werden, oder?
Ich glaube, dann ist die falsche Disziplin. Da bin ich mit dir einverstanden.
Du hast das als Versuch gestartet, bist jetzt sehr erfolgreich unterwegs im E-Bike. Gibt es auch einen Weltcup oder beschränkt sich das auf die jährlichen Auftritte bei der WM?
Es gibt einen Weltcup, da fahre ich auch regelmäßig mit. Es ist aber, wie soll ich das sagen, ich bin 16 Jahre Cross-Country-Rennen gefahren und habe mein Leben auf den Rennkalender ausgerichtet. Ich habe mich im Jahr 2016 entschieden, dass damit Schluss ist, damit dass ich noch ein paar neue Sachen versuchen möchte und vor allem auch, ja, dass es einfach auch, also generell im Leben und vor allem auch im Radsport einiges gibt, das ich noch ausprobieren möchte. Ich bin dann im ersten Jahr, bin ich eher so abfahrtsorientierte Rennen wie Mega Avalanche und Enduro World Series und so gefahren. Das war so 2016/17, dann 17/18 und dann eben seit 2019 E-Bike. Das fand ich mega spannend und ich bin irgendwie in meiner Karriere nicht mehr an dem Punkt, wo ich unbedingt so eine ganze Rennserie fahren möchte, sondern viel mehr motiviert bin, verschiedene Sachen auszuprobieren und halt auch meine eigenen Grenzen zu verschieben. Und so bin ich schlussendlich auch ja bei meinen ersten Ultracycling-G-Versuchen gelandet, weil E-Bike ist, also ich begeistere mich wirklich dafür. Also ich mache das, weil ich es will und nicht, weil ich irgendwie muss. Und weil ich spannend finde und die Technik sich in den letzten Jahren auch so wahnsinnig schnell weiterentwickelt hat, und ich halt da gerne mit dabei bin. Also ich bin letztes Jahr, ich bin der erste Mensch der Welt, der ein Radrennen mit ABS gewonnen hat. Davon kann man halten, was man will, aber es ist einfach, also es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, Fahrradfahren mit der Trail-Software von dieser ABS-Bremse. Und ich begeistere mich dafür, aber ich möchte nicht, keine Ahnung, 10, 15 Wochenenden im Jahr das machen, sondern mich halt mit da halt punktuell Dinge raussuchen, die mir Spaß machen und mich für mir ein, zwei Ziele setzen, mich darauf vorbereiten und den Rest meiner Radsportleidenschaft möchte ich lieber für andere Projekte Energie investieren.
Jetzt haben wir eigentlich schon die perfekte Überleitung zu den Langstrecken. Ich habe mir allerdings noch eine Frage im Kopf behalten, und zwar, wie ist der körperliche Fitnessanteil, wenn du jetzt mit dem E-Bike bergauf fährst? Du sagst, das ist ein großer Unterschied, weil es in den Bergaufstücken viel um Technik geht. Und wir haben jetzt nur gehört, irgendwie, ja, du kriegst ein paar Watt Unterstützung durch den Motor, aber wie anstrengend ist es trotzdem noch von der Ausdauerleistung her, von der Kraft her?
Die Rennen sind sehr kurz, die dauern nur ungefähr eine Stunde und die Anstiege auch nur so um die 200 Höhenmeter sind die Belastungen, die sind immer sehr, sehr kurz. Was jetzt eher etwas um meinem Alter nicht entgegenkommt, also mit fortgeschrittenem Alter auf kürzere Distanzen, das beißt sich so ein bisschen. Deshalb sind auch die ersten fünf Rennminuten für mich meistens die schwersten, halt im Start wirklich so explosiv mit dabei zu sein. Ich glaube, die Watt, die man auf die Pedale bringt, die sind sicher, also die Dauer von den Watt, wo man die Watt bringen muss, die ist kürzer als sonst im Cross-Country. Wenn man jetzt aber eine Herzfrequenzauswertung machen würde über die Stunde, dann ist man einfach eine Stunde voll am Limit. Also Alan Heatherly, der war 2019 E-Bike-Weltmeister, der geht für Specialized Factory Racing an Start und der hat damals gesagt, im E-Bike-Rennen sei seine Durchschnittsherzfrequenz höher gewesen als im Cross-Country ohne Motor. Und das heißt einfach, ja, es ist vor allem auch im Kopf extrem anstrengend. Also eine Stunde voll Ballen auf dem E-Bike, dann brauche ich danach einen Mittagsschlaf. Weil durch den Motor kommen einfach die Hindernisse und alles so schnell, das ist wirklich eine permanente Reizüberflutung. Und deshalb ist die Belastung auf System, würde ich sagen, oder auf System Mensch ist vergleichbar, aber die Belastung kommt vielleicht ein bisschen aus anderen Quellen.
Sehr, sehr gute Erklärung. Sehr, sehr spannend.
Ja, vor allem sehr spannend und ich glaube, hilft uns auch so ein Bild, das man vielleicht im Kopf hat, das überhaupt nicht stimmt, zu korrigieren oder jetzt einmal nachzuzeichnen. Weil, wie gesagt, bisher war für mich E-Bike nichts, was man sportlich betreibt, aber faszinierend. Also möchte ich fast ausprobieren, wenn nicht das Mountainbike generell für mich das falsche Gerät wäre, aber es klingt sehr spannend.
Also ich glaube wirklich, also die Art und Weise, wie ich E-Mountainbike-Sport betreibe oder halt Menschen wie ich, wir sind wahrscheinlich eine Minderheit. Aber ich glaube auch, dass wir einen wertvollen Beitrag leisten, um E-Bikes für die Gesamtbevölkerung ein bisschen besser zu machen.
Ja, wie in der Formel 1, die Technik kommt ja dann früher oder später am Markt auch an. Also vielleicht nicht wie in der Formel 1, aber prinzipiell im Rennsport, irgendwann kommt die Technik dann am Markt an und wir profitieren dann alle davon und in ein paar Jahren werden wir alle mit ABS unterwegs sein.
Wollen wir jetzt zu unserem eigentlichen Lieblingsthema umschwenken, auf das wir schon uns freuen und vor allem, Flo, ich kann mich erinnern, du hast, ich glaube nicht im Podcast, aber zu mir mal gesagt, du hast dir dieses Bright Midnight Rennen angeschaut in Norwegen und überlegst, ob du dort vielleicht mitmachst und es ist dann aber nicht so gekommen.
Ist leider nichts draus geworden, ist aber ein Rennen, das jedenfalls auf meiner Liste stehen bleiben wird und in der Szene auch sofort bei der ersten Austragung extrem gut angenommen worden, aus den offensichtlichen Gründen. Die zwei Organisatoren, die sind sehr, sehr gut vernetzt. Die kennt jeder irgendwie oder über zwei Ecken zumindest. Und ja, du hast dich dann dazu entschieden, da auch dran teilzunehmen und wir würden gern mehr darüber erfahren. Aber jetzt mal die Frage, du hast sehr lange, fast 20 Jahre, bist du Mountainbike-Rennen gefahren, eine Stunde Vollgas. Wie kommst du dann zu so einem Ultrarennen oder wie vertragt sich das mit deiner körperlichen Fitness?
Ja, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, alle, die sowas machen, die sind eigentlich einfach nicht ganz richtig im Kopf. Aber man wird ja auch älter und schlauer. Und also ich habe diesen so den Gedanken, mal sowas zu wagen, den trage ich schon eigentlich ziemlich lange mit mir mit. Ich habe dann auch immer mit Neugier und Interesse verfolgt, was Robin Gemperle so macht. Den kenne ich schon gefühlt seit immer. Der kommt ja aus derselben Ecke wie ich. Er ist ein bisschen jünger als ich. Ich war dann wahrscheinlich schon Elitefahrerin und er noch Junior. Wir haben uns an Rennen viel gesehen. Dann habe ich verfolgt, wie er zum Kriteriumfahrer oder Fixie-Rennen gefahren ist und plötzlich hat Robin so ganz krasse Sachen gemacht mit Fixie und ohne Fixie und ist da quer durch Europa gefahren. Und dann habe ich gedacht, boah, der Typ ist krass und irgendwie finde ich das cool und habe dann irgendwie auch gedacht, ja, also wenn der das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch. Ja, und dann war es eigentlich noch lustig. Ich habe dann auf Instagram gesehen, wie das Dominik Bockstaller, das ist ein Schweizer, der Dead Ends and Dolci organisiert, den kannte ich nicht persönlich, ich kannte ihn nur als den Cake-Mann von Instagram, dass der auf Insta geteilt hat, er gehe da nach Norwegen. dann habe ich dann mal die Website angeschaut und gedacht, Norwegen, das ist gut, da wird es nie wirklich dunkel, da kann ja auch jemand wie ich, wo keine Ahnung hat, wie man durch die Nacht Fahrrad fährt, vielleicht irgendwie überleben und ja, ich sehe noch was, das ist ja super gut, da man fährt durch die Nacht und sieht trotzdem was von der Landschaft, das hat mich, ja, keine Ahnung, 2 Minuten später war ich angemeldet, ich habe die Teilnahmegebühr bezahlt, dann habe ich mir überlegt, ja, aber 1000 Kilometer, die längste Radfahrt meines Lebens ist 220, das habe ich mal im Lockdown gemacht, wäre vielleicht gut, wenn ich dann noch vielleicht sowas dazwischen mache. Und dann hatte ich das Glück, dass ich im Ende April bei Dedens in Dolci im Tessin einen Startplatz bekommen habe. Da muss man zwar die Route selbst planen, das hat mir dann auch wahnsinnig Spaß gemacht, eine Route zu planen, die auf meine Fähigkeiten zugeschnitten ist, sprich Single Trail fahren mit einem Rennrad. Und bin dann, ja, wusste, Ende April gehe ich ans Dedens in Dolci, das ist 460 Kilometer, 8500 Höhenmeter, das kann ich vielleicht ein Stück durchfahren und habe dann so mir eigentlich wie Etappenziele gesetzt für dieses Rennen. Ich habe mich dann bei einer ein bisschen verrückten Radgruppe aus Lausanne angeschlossen, um Ende März von Bodensee an Genfersee zu fahren. Das war der schlimmste Sturm, den wir hatten im ganzen Winter. Ich habe dann nach 7 Stunden aufgegeben, aber wusste damals zumindest auch gut, ich brauche ein bisschen besseres Lichtkonzept, das funktioniert so nicht. Und habe einfach so 1, 2, 3 so Testversuche gemacht, um mich mal auf den Dedens in Dolci vorzubereiten, war dann da schnellste Frau im Ziel. Ich war, glaube ich, 1 Stunde oder so schneller als Jana Kesenheimer. Und anscheinend habe ich Jana nicht gekannt. Die ist anscheinend schnell. Und dann habe ich gedacht, ja, anscheinend, ja, war ich gut unterwegs. Und ja, so bin ich dann nach Norwegen und habe auch da vorgängig mit Dominik, also mit Cakeman und mit Robin mich ausgiebig unterhalten und habe die mal gefragt, wie sie sowas angehen würden und kann schon sagen, dass ich eigentlich meine Strategie mehr oder weniger auf dem aufgebaut habe, wo mir Robin erzählt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir wahrscheinlich ähnliche Fähigkeiten mitbringen und ich eigentlich schon regelmäßig schlafe.
Das heißt, du bist schon bei deiner zweiten Teilnahme, wenn du mit dem Robin Gemperle Setup hast, mit sehr, sehr wenig und darauf ausgelegt, sehr, sehr schnell zu fahren. Verstehe das richtig?
Gut, das ist eben relativ. Also einfach, ich wusste, ich fahre für meine Verhältnisse schnell und ich gehe wahrscheinlich schneller schlafen als alle anderen. Und Robin hat einfach gesagt, er schläft ohne Matratze. Dann habe ich gedacht, das kann ich auch. Einen Schlafsack hatte ich aber dabei und ein Notfall-BB-Bag hatte ich auch dabei.
Man sieht wieder mal der Blick in die Instagram-App. der bringt dann immer auf gute Ideen. Flo, du bist ja schon unter Anführungszeichen Opfer geworden von Rennen, die du auf Instagram gesehen hast.
Genau, ja.
Aber also ich muss schon sagen, also Robin hat mir auch gesagt, also er hat mir die Frage gestellt, hast du schon einmal im Leben etwas gemacht, wo kein Plan zu haben ein guter Plan ist? Dann war meine Antwort nein. Das heißt, ich habe mich auch aufs Bright Midnight entsprechend vorbereitet. Ich wusste genau, wo will ich schlafen in der ersten Nacht, wo will ich schlafen in der zweiten Nacht. Plan A, ich hatte aber auch einen Plan B und einen Plan C. Und haben eigentlich da die ganzen 1000 Kilometer so gut vorbereitet, dass ich eigentlich permanent einen Plan hatte und wusste, was mein nächstes Ziel ist. Und ich habe schon für Cross Country gut so funktioniert, halt in ein Rennen reinzugehen und wirklich einen Plan zu haben, was ich da machen will. Natürlich passieren unterwegs immer wahnsinnig viele Sachen, die man nicht vorbereiten kann, wo man dann einfach damit umgehen kann, aber für mich war es gut, mich gut vorzubereiten und es ist natürlich bei einem Land wie Norwegen ist so was, ja, wahrscheinlich auch viel einfacher, als wenn man vielleicht Atlas Mountain Race oder Silk Road oder irgend sowas fährt, wo dann, also halt exotischere Destinationen, Ich habe ihn das in Norwegen so angegangen, ich habe mir überlegt, wo schlafe ich gut oder wenn ich schon kurz schlafe, dann will ich auch gut schlafen. Und ich habe mir dann Campingplätze rausgesucht, wo ich auch mitten in der Nacht kurz duschen konnte und meine Hygiene, mein Hygieneprotokoll absolvieren konnte und habe mich dann auch beide Nächte zum Schlafen in eine Duschkabine eingeschlossen. Das war dann so was wie ein privater Hotelzimmer.
Du hast auf rennradnews.de einen wirklich lesenswerten Bericht geschrieben mit extrem schönen Fotos über das Bright Midnight. Den werde ich in den Shownotes verlinken. Also für alle, die da irgendwie mehr Interesse dran haben und auch wirklich sehen wollen, wie es dort ausschaut, ist das eine echte Leseempfehlung. Und du hast da eben den Moment am Start so schön beschrieben. Das möchte ich kurz vorlesen. Du bist also in Tolga, in der Stadt oder in dem Dorf. 1040 Kilometer liegen vor dir, 300 Leute, davon 10%, glaube ich, Frauenquote waren am Start und du bist dort und findest dich gerade ein bisschen so in der Stimmung zurecht und du schreibst eben, dass das Schöne an diesem Ultra-Event ist, dass Racer und Freizeitfahrerinnen auf Party-Pace zusammen am Start stehen. Und so sieht man alles. Diejenigen, die nur das Allernötigste dabei haben und diejenigen, welche vollgepackt mit Zelt, Gaskocher und Bialetti davonziehen. Das finde ich sehr sympathisch mit Kaffeemaschine. Doch die Ansammlung von männlichen Mitbewerbern, die als Cycling-Topmodels durchgehen, schüchtert mich etwas ein. Bin ich für die Challenge gewappnet? Was mache ich hier und kann ich das überhaupt? Und da habe ich sehr schmunzeln müssen, weil ja du quasi das Bild ein bisschen zeichnest, dass da halt ein paar sehr professionell dabei sind, sehr durchtrainiert und du dich da, glaube ich, nicht ganz sicher warst oder du dir nicht ganz sicher warst, ob das das Richtige ist.
Mit der Anfängerin, also ich habe da sehr wenig Erfahrung. Ich habe mich versucht, möglichst gut vorzubereiten. Also jetzt eben nicht unbedingt mit Tausenden von, keine Ahnung, 200 Kilometer Ausfahrten oder noch länger, sondern einfach, ich hatte das Gefühl, ich bin gut vorbereitet, ich habe einen guten Plan, ich bin fit und gesund und ausgeschlafen am Start, aber trotzdem, ja, ich glaube, ist so ein bisschen Demut vor der Aufgabe, schadet meistens nicht. Und dann ist es vielleicht, ja, als, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, ich hätte dann stark ganz sicher nicht auf mich selbst gewettet, dass ich da, glaube, als, was war ich, 11. Mensch im Ziel. Da hat es ganz sicher ganz viele andere, die auf die ich eher gewettet hätte als auf mich.
Man verfällt ja leicht in alte Muster. Hast du den Start komplett attackiert, 15 Sekunden, so schnell, dass dann auch alles weh dann hat? Oder bist du da mal gemütlich reinkommen, hast das einmal auf dich wirken lassen und bist relativ konservativ gepaced, das angegangen?
Also ich bin ziemlich weit, also eigentlich so hinters gestartet im Feld und bin dann wahrscheinlich aber schon auf den ersten 2-3 Kilometer ziemlich weit nach vorne gefahren. Ich würde so sagen, so ein gutes GA2-Tempo bin ich da eigentlich schon die ersten 6 Stunden wahrscheinlich gefahren. Ja, also schon, keine Ahnung, schon nicht so wie bei einem Cross-Country-Rennen, aber ich glaube, für also schon eher zügig.
Also auch wenn du sagst GA2, bei deiner Fitness und deinen Trainingsjahren in den Beinen ist es wahrscheinlich sehr viel schneller als die meisten.
Also sicher über 200 Watt und ich bin vielleicht knapp 60 Kilo. Kann man selbst ausrechnen.
Ja, das ist wirklich zügig. Aber grundsätzlich, wenn immer wieder mal die Frage kommt, welches Tempo soll ich am Anfang anschlagen und was kann man vielleicht empfehlen, so GA2-Bereich ist grundsätzlich schon eine gute Sache. Also würde ich auch so weitergeben, wenn mich wer fragt, und mache ich selbst ähnlich, dass ich im GA2-Bereich einmal die ersten Stunden unterwegs bin, bis dann ja früher oder später der leichte Knick nach unten kommt und dann einmal die Versorgung und das Essen und Trinken ein Thema wird oder vielleicht die Müdigkeit. Wie war das eigentlich insofern? Ich stelle mir das vor, 24 Stunden hell, quasi fast durchgehend Sonnenschein beziehungsweise keine Finsternis in der Nacht. Du hast gesagt, man sieht mehr von der Landschaft, dadurch wird es vielleicht psychisch auch etwas angenehmer als irgendwie Einsamkeit in der Finsternis. Wie ist es zum Beispiel auch von den Temperaturen? Ich denke, Norwegen, da haben viele das Bild im Kopf, es ist eher kühl, kalt, windig, regnerisch vielleicht. Wie war das so von den äußeren Umständen her?
Also ich war genau auf das vorbereitet, was du jetzt geschrieben hast, aber es war tatsächlich so, also am ersten Tag des Rennens war es, ich glaube, über 30 Grad. Und mit dieser Hitze war ich echt nicht, auf die war ich nicht vorbereitet. Und ich hatte einen neuen Helm, würde ich, glaube jetzt nie mehr so machen, dass ich irgendein Materialteil an so einem Rennen anziehe, das nicht ausgiebig getestet ist, aber der neue Helm, der war einfach viel leichter und ich habe gedacht, leichter Helm ist ein guter Helm. Ich habe dann aber gemerkt, dass eben bei 30 Grad wahrscheinlich mein Kopf so ein bisschen anschwillt und mit der Helm einfach, da gab es so eine Druckstelle. Und ich habe dann auch extreme Kopfschmerzen gekriegt und war dann, also der Start war morgens um 9, so abends um 9 war es immer noch halt taghell und immer noch irgendwie ziemlich heiß und da hatte ich so, das war, glaube ich, der schlimmste Moment vom ganzen Rennen. Da musste ich eine Viertelstunde unter dem Baum liegen und habe gedacht, ich kann nicht mehr. Dann wurde es ein bisschen kühler und ja, ab dann lief es dann eigentlich ziemlich rund. Also die Hitze war dann weg und es war in der Nacht schon, also ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht die ersten zwei Nächte so 10 Grad. Schon noch angenehm zum Fahrradfahren, aber jetzt nicht unbedingt heiß. Aber so schon noch angenehme Temperatur. Und dann war's, also wusste ich eigentlich, das habe ich von Justinas, also dem Organisator, wo ich unterwegs immer wieder gesehen habe, oder auch von anderen Teilnehmenden, mit denen, ja, habe ich mich so ab und zu ein bisschen unterhalten, wusste ich, dass eigentlich wie ich mehr oder weniger dem Regen davonfahre. Also dass die, wo halt Stunden hinter mir sind, die fahren bereits im Regen. Und dass ich mich echt beeilen muss, damit es eben auch bei mir nicht, damit es nicht nass wird. Und ich habe dann auch eigentlich die zweite, also ich war rund, ja, 3 Tage unterwegs. Das heißt, ich habe 2-mal mehr oder weniger richtig geschlafen. Und das zweite Mal habe ich dann auch nur noch 2 Stunden geschlafen, weil ich wusste, es kommt der Regen und ich will über dem Berg sein, bevor der Regen kommt. Und so die letzten 12 Stunden, da war es dann auch, oder 14 Stunden, da war es dann tatsächlich auch ziemlich nass. Und die letzte Nacht, also ich bin in der Nacht um 2:30 ins Ziel gekommen, so die letzten 6-7 Stunden, da war dann auch richtig, richtig dunkel und richtig nass. Und da war dann Norwegen tatsächlich so, wie man es wahrscheinlich auch erwartet hat. Also ich habe dann wirklich eigentlich alles abbekommen.
Hast du warst wahrscheinlich schon ein bisschen vorher dort, hast du irgendwelche Probleme gehabt mit deinem Biorhythmus, hast du in der Nacht schlafen können? Bist du überhaupt richtig müde geworden, dadurch, dass es immer hell ist?
Ja, hatte ich tatsächlich keine Probleme. Es war vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass ich mehr oder weniger direkt aus dem Büro am Flughafen war und eine ziemlich eine Woche hinter mir hatte, wo ich auch froh war, dass ich jetzt mal weg bin und schlafen kann. Während dem Rennen habe ich halt indoor geschlafen und eigentlich schon versucht, halt mir dann ein Setting zu schaffen, wo ich auch wirklich schlafen kann. Und für mich eigentlich sehr überraschend, dass ich konnte wirklich mich hinlegen und bin eingeschlafen. Und ich habe dann auch noch 2-3 Mal ein Powernap gemacht in 15 Minuten und auch da anscheinend kann ich das, mich da einfach hinlegen, egal ob mit oder ohne Helm, und dann einfach schlafen, bis der Alarm geht. Bin ich auch sehr dankbar dafür.
Was waren so für dich die Highlights? Also ich kenne nur die Fotos, landschaftlich unglaublich. Man kommt an den berühmten Trollstiegen vorbei. Es gibt da eine wunderschöne Straße mit Serpentinen. Was war für dich so das Highlight?
Ich glaube, meine Highlights waren tatsächlich durch die Nacht zu fahren und da diese Landschaft, wo halt irgendwie, also da gibt's Weite und keine Zivilisation und da halt wirklich ganz alleine unterwegs zu sein. Ich fand das extrem befreiend. Und ich kann das jetzt nicht so auf eine bestimmte Location irgendwie zurückführen, aber so wie diese Weite und diese, das ist nicht Einsamkeit, aber so wie, ich habe mich da einfach sehr frei gefühlt. Und bei diesen wirklich touristischen Highlights, da bin ich eben einen Tag durchgekommen und da war zwar die Straße, die war wunderschön, aber es hatte auch sehr viel Verkehr. Und ich glaube, wenn ich jetzt da irgendwie in der Nacht durchgekommen wäre und da alleine so die Straße für mich gehabt hätte, dann wäre vielleicht schon das Highlight gewesen, aber ich fand es irgendwie viel schöner, da diese Stunden, die ich für mich hatte.
Ist eins dieser touristischen Abschnitte zum Beispiel dieser Geieranger Fjord, wo Checkpoint 2 war, weil das beschreibst du auch, dass du quasi dort noch auf Platz 2 gelegen bist und die Führende gesehen hast, die dir quasi entgegengekommen ist in diesem Sackgassenabschnitt und das dir nochmal so irgendwie auch die Motivation gegeben hat oder dich erkennen hat lassen, dass du gut platziert bist und nicht so viel Rückstand hast.
Ja, also ich muss sagen, so der Moment, ich bin bei Kilometer 355, bin ich schlafen gegangen und habe 3,5 Stunden geschlafen, halt so mit dem ganzen Hygieneprotokoll waren es wahrscheinlich fast 4,5 Stunden, die ich da halt Pause gemacht habe und wo ich dann halt wieder weitergefahren bin, dann habe ich logischerweise irgendwie, ich weiß nicht genau, 40 Kilometer hinter der ersten Frau. Ich hatte einen guten Vorsprung, wo ich schlafen gegangen bin und hatte dann halt auch einen guten Rückstand. Und das ist so, ich habe das dann schon, also Robin hat mich darauf vorbereitet, hat gesagt, du brauchst da viel Selbstvertrauen und du musst dir deiner Strategie sicher sein und die halt auch mit Vertrauen verfolgen. Aber ich fand das schon ein sehr schwieriger Moment, also so diese Tag 2 quasi, so diese ersten 7 Stunden, bis ich da eben bei Checkpoint 2 war, die waren schon eher so, also in meinem Kopf war das schon ein bisschen Stress. Ich wollte die einholen und habe dann eben auch immer wieder so ein bisschen GPS-Tracker oder halt Dogewatching nach vorne genommen und habe dann aber auch gecheckt, das bringt ja nichts, ich fahre einfach so schnell, wie ich kann. Aber ich wurde da so ein bisschen nervös. Und wo ich dann eben bei Checkpoint 2 gecheckt habe, ja, jetzt bin ich vielleicht noch 15 Minuten hinter ihr und irgendwann muss die ja auch schlafen. Da kam dann wieder ein bisschen Ruhe rein.
Wie ist es eigentlich dort mit den Straßenverhältnissen? Die Route bei dem Rennen ist ja fix vorgegeben. Es ist als Gravel-Rennen ausgeschrieben. Man sieht Fotos von wirklich schönen, geschmeidigen Schotterstraßen. Aber ich glaube, es gibt schon auch ein paar Abschnitte, die etwas heftiger sind.
Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wenn du fragst. Also es gab da schon am ersten Tag, ich glaube, es war eine 3 oder 4 Kilometer Passage an einem See entlang. Und das war wirklich halt ein Wanderweg. Und für manche war es halt 4 Kilometer Hikebike. Und für andere war es halt eine Trailpassage, wo man kurze Stücke laufen musste. Und ja, das kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie viel Vertrauen, dass man ins Material hat oder wie fest man das Hinterrad auch auf oder fähig ist, das halt über Hindernisse rüberzubringen, ohne dass man einen Platten hat. Ich bin da, wahrscheinlich ein bisschen zu viel Risiko eingegangen, aber ich hatte Glück und bin gut durchgekommen. Aber das war am Tag 1 und am dritten Tag, da hat es schon geregnet. Da gab es dann auch wieder so Trailabschnitte, die waren halt dann extrem rutschig. Und wenn man halt schon 800 Kilometer in den Beinen hat, also die Beine sind ja das andere, die Hände und Arme und Nacken, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und da fand ich dann diese Trailpassagen nicht mehr so wahnsinnig lustig und notwendig. Und hab dann da schon auch Justinas gegenüber, der die Route gemacht hat, so zeitweise ein bisschen Aggression entwickelt.
Du musst das nächste Mal beim Transcontinental mitfahren, weil du kannst einfach 100 Kilometer Umweg einbauen auf der Straße, um 5 Kilometer Schotter zu umfahren.
Ja, da war ich natürlich Dotwatcherin beim Transcontinental, aber damals habe ich dich ja noch nicht gekannt und ich habe dafür jemand anders gefällt.
Ja, das kannst du ja heuer wahrscheinlich wieder machen. Also Vielleicht drückst du uns ja beiden die Daumen, aber soweit ich weiß, ist der Robin ja wieder dabei und es wird sicher wieder spannend, hoffentlich.
Ich hoffe, dass ihr euch einen guten Fight liefert, weil dann bin ich über mehr als eine Woche gut unterhalten von der Minute, wo ich aufwache, bis zur Minute, wo ich schlafen gehe. Und auch wenn ich in der Nacht pinkeln muss, dann bin ich sicher mit euch mit dabei.
Jetzt haben wir gesprochen über deine Anfänge im Ultrasport und irgendwie hat es dich gepackt anscheinend, weil du hast für heuer ein großes Ziel ausgerufen.
Mittlerweile sind es sogar, glaube ich, schon zwei. Lustigerweise habe ich das erste Mal so wirklich so diesen Ultra-Virus, so ein bisschen, ist mir eigentlich von meinem ehemaligen Mitbewohner, der hat mir das auch mit auf den Weg gegeben. Ich musste dann mit ihm immer so Dokus schauen über Tour Divide und diese elend langen Mountainbike-Rennen. Wo ich die geschaut habe mit ihm, da hatte ich noch nicht mal einen Schlafsack und habe auch noch nie irgendwie unter freiem Himmel geschlafen. Ich habe dann immer gedacht, das sind halt diese Survival-Typen. ich bin Dead Ends in Deutschland, bin ich mit dem Rennrad gefahren, Bright Midnight mit dem Gravelbike. Und mein nächstes Ziel ist die Hope 1000 im Juni, einmal quer durch die Schweiz mit 1000 Schleifen auf 1000 Kilometern und das fahre ich mit einem Mountainbike. Der aktuelle Streckenrekord hat Lyle Wilcox in 4 Tagen und 10 Stunden, also bei den Frauen.
Und den hast du dir vorgenommen? Oder an dem orientierst du dich?
Ja, also ich weiß natürlich, dass die viel mehr Erfahrung hat und das wahrscheinlich auch besser kann. Aber wenn ich da starte, dann werde ich sicher mal das Rennen so angehen, dass ich auf der Pace bin. Und was dann unterwegs passiert, das werden wir sehen.
Du bist es eh gewöhnt, einen Plan A zu haben für den Idealfall und dann noch einen Plan B und C. Und improvisieren kannst du sicher auch gut.
Ich glaube einfach auch, dass bei solchen Dingen, wo ich mitbringe und meine Vorbereitung, das ist das eine. Und dann halt auch, was die Strecke will und die Wettergötter wollen, das ist ja nochmal was anderes. Und also das ist, ich glaube, egal was man für ein Fahrrad fährt, Witterungsbedingungen, die hat man einfach nicht im Griff. Und gerade auch auf dem Mountainbike heißt halt, nasse Trails, nasse Wurzeln, nasse Steine, da ist man einfach viel langsamer unterwegs. Also ich glaube, um da bei so einem Rennen ein gutes Ergebnis oder eine gute Zeit oder Endzeit zu fahren, da muss tatsächlich vieles zusammenstimmen und einiges davon, das hat man nicht im Griff. Ich habe im Oktober ein Projekt gemacht, also kein Rennen, sondern es war ein Filmprojekt von einem Film, bringen wir diesen Sommer raus. Und da habe ich auch ein Ziel formuliert, von einer Alpendestination in die andere zu fahren innerhalb von 24 Stunden. Und ich bin da einfach in ein so krasses Gewitter reingefahren, wo ich irgendwann die Entscheidung treffen musste. Ich kann nicht über diesen Pass fahren bei Blitz und Donner. Es ist einfach zu gefährlich. Und dann habe ich 3 Stunden Pause gemacht. Und nach 24 Stunden sind einfach 30 Stunden Pause. Das funktioniert einfach nicht. Also ich fand dann eigentlich meine Leistung gut, aber halt, es hat nicht dem formulierten Ziel entsprochen und ich finde es mutig, Ziele zu definieren, weil man sich damit halt auch extrem exponiert. Ich finde es mutiger, ein Ziel zu definieren und das nicht zu erreichen und anstatt keines zu definieren und dann super gut zu sein. Und ich glaube, ich bin jetzt einfach so mutig und definiere das Ziel.
Sehr, sehr coole Einstellung, wirklich. Wird es der Film, du hast gesagt, der Film kommt im Sommer raus. Gibt es dazu schon ein paar Infos oder eine Vorankündigung oder können wir da was in den Shownotes verlinken oder wirst du das dann auf deinen Kanälen sozusagen kommunizieren, wenn man sich diesen Film anschauen kann? Oder kommt er ins Kino oder ins TV?
Wir sind im Moment noch an der Finalisierung. Also es ist ein Tourismusprojekt. Es gibt eine E-Bike-Genussroute quer durch die Schweiz. Die wird erst Ende Mai lanciert, deshalb kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Wir machen aber ein Pre-Screening an der Cycle Week am 25. Mai. Da gibt's einen Film, ist die Filmpremiere quasi. Und dann wird's sicher auch über die Kanäle von meinen Partnern, also Trek, Endura und die Tourismusdestination, wird's da sicher auch breit gestreut. Wenn wir es zum Filmfestival oder so schaffen, dann freuen wir uns natürlich auch. Bei allen diesen Sachen denke ich immer, ja, ich habe es noch nicht so oft gemacht, ich lerne da immer wahnsinnig viel dazu, auch natürlich, was die Planung anbelangt. Und ich habe im Bright Midnight einige Fehler gemacht, die mache ich hoffentlich nicht mehr. Bei der Filmgeschichte definitiv auch. Ich glaube, das ist das Spannende daran, dass man eigentlich nie ausgelernt hat und sich immer ein bisschen weiterentwickeln darf und kann. Und ich glaube, deshalb bin ich auch nach so vielen Jahren immer noch mit dabei, weil ich da immer wieder Optimierungspotenzial sehe und Entwicklungsmöglichkeiten möchte. Das will ich jetzt auch noch machen. Und nach der Hope habe ich jetzt noch einen Startplatz erhalten für Badlands. Und das Ziel ist, dass ich Ende August fahre ich am 28. August, das ist am Mittwoch, fahre ich E-Bike-Weltmeisterschaft in Andorra. Und ich flieg dann am Donnerstag direkt von Barcelona nach Granada und starte am Samstag bei Badlands.
Sehr cooles Kontrastprogramm.
Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich voll nach meinem Geschmack. Es ist ein bisschen tight planning, ein bisschen übertrieben alles, aber ich muss sagen, das ist eine große Motivation.
Ja, also das werden wir jedenfalls beobachten. Es klingt super spannend.
Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch eine Frage. Kannst du das Bright Midnight wirklich so von Herzen empfehlen? Sagst du, hey, das ist wirklich ein Event, das man sich einmal selbst geben kann oder sollte? Und im Zuge dessen auch noch die Frage, wir haben vielleicht auch das Bild von Norwegen im Kopf, dass dort alles sehr kostspielig ist. Wie hast du das empfunden? Ist es für...
Das fragst du jetzt eine Schweizerin.
Ja. Schweiz und Norwegen, glaube ich, sind die Länder, wo man ein bisschen mehr Budget einrechnen muss für die alltäglichen Dinge. Wie hast du das empfunden?
Also logischerweise, ich musste hinfliegen. Der Flug an sich, der kostet ja schon mal was, wenn man mit dem Fahrrad geht. Und dann bin ich mit dem Zug nach Tolga und bin, glaube ich, zweimal umgestiegen. Das ging aber ziemlich flott. Und hatte dann das Glück, dass ich in dieser Ultra-Community ziemlich gut aufgenommen wurde oder halt da irgendwie Anschluss fand. Und dann vor Ort in einem Haus mit 4 oder 5 anderen eigentlich mich einquartieren konnte vor und nach dem Event. Wir haben da auch selbst gekocht. Von dem her fand ich es jetzt nicht wirklich kostspielig. Oder klar, es ist alles Lebensmittel, alles ist viel teurer. Das Teure in Norwegen ist vor allem Alkohol. Von dem habe ich wenig gespürt. wenn man sich da halt gut organisiert über Airbnb und selbst kocht, dann ist es eigentlich schon ganz okay. Der Organisator hat auch so wie in der Turnhalle oder irgendwie so Plätze zur Verfügung gestellt, wo man halt mit Campingmatte und Schlafsack übernachten konnte vor und nach dem Rennen. Aber für mich war das jetzt nicht unbedingt eine Option, weil ich wollte da ja nicht nur teilnehmen, ich wollte da racen und Racer müssen gut schlafen. Und gut essen vor dem Start.
Aber schön zu hören, dass es da eben diese Community gibt und die Möglichkeiten, ein 5-Stern-Hotel sich zu sparen sozusagen. Weil das wäre wahrscheinlich wirklich nicht lustig in Norwegen.
Ich glaube auch nicht, ja.
Ja, sehr cool. Also danke vielmals, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir werden dich weiter verfolgen. Vor allem Andorra zu Badlands, da werde ich ganz genau drauf schauen, das finde ich super cool. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, sehr cooles Gespräch, danke vielmals.
Ich glaube, wir haben alle von dir jetzt einfach gehört und gespürt, dass Radfahren glücklich macht und dass du für viele, glaube ich, eine Inspiration bist. Und für das herzlichen Dank, war super.
Danke euch und Christoph, ich freue mich schon aufs Dot Watchen.